Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. 30 Jahre lang war Guido ein totaler Sportverweigerer, wog fast 200 Kilogramm, trug Kleidergröße 8XL und war chronisch erschöpft, bekam Diabetes, Atemstillstände und Sehstörungen. Doch dann schaffte er das scheinbar Unmögliche. Er änderte sein Leben, fing an zu laufen und nahm 124 Kilo ab. Wie der ehemalige Sportmuffel zum begeisterten Läufer wurde, was seine Erfolgsgeheimnisse auf diesem herausforderndsten Weg waren und welche Tipps er uns mit auf den Weg geben kann, darum geht es in dieser Folge. Ja, herzlich willkommen, Guido Sander.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich riesig. Für alle, die dich noch nicht kennen, wer ist Guido Sander heute und wer warst du vor, ja sagen wir mal, 15 Jahren?
Vor 15 Jahren war ich jemand, der nur für seinen Beruf, für seine Berufung gelebt hat. Ich war IT-Spezialist. Ich habe mich schon sehr, sehr früh in meinem Leben selbstständig gemacht mit, wenn man so will, 16,5 oder so, so Pi mal Daumen. Und habe nichts anderes gekannt wie die Faszination und die Leidenschaft für Computer und Technik. Und das war mein Leben. Dafür habe ich gelebt, dafür habe ich alles getan. Also wenn man so will, Karriere rund um die Uhr. Ja, das war so das, der Guido vor 15 Jahren, der sich eigentlich nur um Kundenbelange, um Probleme, um alles in dieser Richtung gekümmert hat. Und das hat ihm auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das muss ich ganz klar sagen. Also ich möchte da keinen falschen Eindruck erwecken, als wenn das irgendwas ist, was mir geschadet hat, von der Motivation und Mentalität her. Aber ja, es gibt natürlich auch eine Kehrseite der Medaille. Der neue Guido ist halt heute ganz anders. Heute ist Guido jemand, der mit IT nur noch sehr, sehr wenig am Hut hat, der zwar noch Spaß an Software und Technik und Co. hat, aber viel mehr Spaß an Machen, an Umsetzen, an Bewegung gefunden hat, was ich nie für möglich gehalten hätte. Also dass neben meinen kognitiven Fähigkeiten auch meine motorischen und Bewegungsfähigkeiten total spannend sind und dass man da richtig was Tolles machen kann. Ja, das ist so vielleicht der neue Guido.
Ja, ich finde das total spannend, weil 124 Kilo zu verlieren, das ist echt für mich unvorstellbar. Also ich habe da großen Respekt vor und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten da draußen so, dass du heute so fit bist und auch vielen Menschen hilfst, ihr Wohlfühlgewicht zu finden. Was ich mich aber frage ist, war das jetzt schon immer ein Problem? Also viele wachsen ja auch in Familien auf, wo die Eltern schon übergewichtig sind und das dann irgendwie so normal ist. War das bei dir auch so oder wie ist es überhaupt zu diesem extremen Übergewicht gekommen?
Also bei mir gab es keine Schicksalsschläge oder Ähnliches, die dazu geführt haben, dass ich jetzt von jetzt auf gleich innerhalb von wenigen Jahren oder Corona-bedingt, was ja auch ein Thema ist, bei vielen zugenommen hat. Sondern es ist richtig erkannt, es ist bei mir so gewesen, dass ich von Anfang an schon in jungen Jahren schon immer mit dem Thema Übergewicht zu kämpfen hatte. Man fragt mich immer gerne, warst du schon immer übergewichtig? Nein, es gab nur zwei Phasen in meinem Leben, wo ich schlank war, bis zu meinem 43. Lebensjahr. Das war einmal, dass ich als Frühchen geboren bin und da war ich wirklich sehr, sehr schmal und sehr zierlich, also irgendwas 2000 und Gramm, mehr nicht. Und zu meiner Konfirmationszeit, da wo sozusagen das Größenwachstum dem, ich sag mal, dem mehr Essen scheinbar entgegengewirkt ist, weil ich einfach sehr, sehr schnell sehr groß geworden bin und dadurch einmal sehr schlank sein konnte. Ansonsten gab es immer die Phase, dass ich eher so das leicht übergewichtige, leicht mollige Kind war. Aus heutiger Sicht würde man sagen, der war ja ganz normal. Also das frühere mollig ist ja heute das selbstverständliche schlank, wenn man so will. Wenn man jetzt einfach mal in die 80er zurückgeht. Und ich wusste viele, viele Jahre gar nicht, warum das alles so ist. Aber letztendlich ist es wirklich so, ich hatte schon immer den Hang zu Übergewicht. Meine Mutter selber hatte auch irgendwo ein bisschen damit zu kämpfen, aber jetzt auch nicht so massiv. Und mein Vater war sein ganzes Leben lang, bis er in Rente gegangen ist, war er wirklich super schlank. Und ich glaube, mein Vater war da auch das Vorbild für, so möchte ich auch essen, weil der konnte natürlich auch super viel essen. Auch das wusste ich natürlich als Kind nicht, dass er, einfach deswegen so schlank war, nicht weil er einen tollen Stoffwechsel hatte oder was auch immer, sondern weil er einfach sehr, sehr viel körperlich gearbeitet hat. Und ich habe halt, wenn man so will, da meinem Vater scheinbar auch ein bisschen nachgeahmt. Also ich will nicht ausschließen, dass es auch Nachahmungseffekte waren, warum ich übergewichtig war. Aber auch das Thema, dass ich schon sehr früh in der Kindheit Mumps bekommen habe, so mit, ja, ich weiß keiner so richtig, also plus minus 10 Jahre. Und was dazu geführt hat, dass ich ein Ohr verloren habe, dass ich Gleichgewichtsstörungen bis heute habe, die mir aber kaum ins Gewicht fallen, wenn ich nicht völlig übertreibe, also sozusagen Karussell fahren und solche Sachen sind halt gar nicht schön. Was letztendlich in der Konsequenz aber auch bedeutet hat, dass ich meine koordinativen Fähigkeiten nie wirklich ausleben konnte oder überhaupt nutzen konnte. Was dazu geführt hat, dass ich sportlich einfach, wenn man so viel für den Mannschaftssport und alles, was mit starken, schnellen, ruckartigen Bewegungen zu tun hatte, da, ab da wieder lernen musste und nicht wirklich die hellste Kerze auf der Torte war, weil ich es einfach nicht konnte. Aber das sind alles so Erfahrungen oder Erkenntnisse, die ich heute erst habe, wo ich sage, okay, es wird mir immer klarer und logischer, wo das sozusagen seinen Anfang nahm und wie denn das so sich so entwickeln konnte. Mhm. Und als ich dann mit 15, 16 gemerkt habe, im Klassenverbund, im Schulverbund, dass ich halt wirklich nicht sportlich überhaupt nicht mithalten kann, dass ich auch optisch nicht mithalten kann, habe ich in den frühen 80ern die Leidenschaft für die Technik und den Computer entdeckt und habe mich dann da reingestürzt und habe gesagt, okay, dann versuche ich einfach dort mein Glück. Und ab da ging natürlich das Leid dann noch weiter los, weil ich natürlich dann noch weniger Bewegung bekam und noch lieber essen mochte. Und so wurde das natürlich dann über, wenn man so will, 30 Jahre eine Übergewichtskarriere. Ne?
Aber es ist ja irgendwie auch logisch, ne? Wenn man im Sport keine Freude hat und auch keine Belohnungssysteme, weil die Leute dann sogar lachen oder fies sind oder so, ist ja oft im Schulsport und dann.
Oder auch ausgegrenzt
genau.
Ist und du das gar nicht verstehst.
Genau, und dann aber was findest, wo du gut drin bist, wo du vielleicht andere auch sogar übertrumpfst, wo du dich irgendwie beweisen kannst und auch, ne, wo man eben nicht ausgelacht oder ausgegrenzt wird, dann ist ja klar, dass wir dann dahin gehen, wo es eben leichter ist. Ne? Von daher finde ich es erstaunlich, dass du heute so gern Sport machst, weil ich kenne ganz viele, die mir sagen, ich war noch nie sportlich, es hat mir nie Spaß gemacht, schon von klein auf habe ich es nicht gemocht. Das ist so schwer, dann irgendwann die Kurve zu kriegen und wieder Freude zu finden am Sport. Und ich frage mich, wie ist das gekommen, dass du dann so eine krasse Kehrtwende geschafft hast?
Ich denke mal erstmal aus der Not heraus. Ich hatte sehr, sehr viel von den 124 Kilo schon abgenommen und mir war natürlich völlig klar, ich habe das sehr stark in einer Schonhaltung gemacht. Ich hatte natürlich den beruflichen Luxus, dass ich mir selber sagen konnte, okay, ich nehme jetzt mir eine Auszeit, ich nehme ab und lege mich sehr, sehr viel aufs Sofa und bewege mich auch nicht. Aber als ich dann sozusagen zum Ende so irgendwann kam, da merkte ich so, okay, aber wie soll es denn weitergehen? Weil du hast natürlich, jeder Übergewichtige in dem Alter, denke ich, hat schon mal das ein oder andere an Diätversuchen gemacht. Und man weiß natürlich, okay, wenn du danach wieder so weiter isst oder wieder zurück willst in dein, in Anführungsstrichen, dein normales Leben, und das war so meine Fantasie zu dem Zeitpunkt auch, da musst du halt irgendwas tun. Und dann fing ich halt an zu sagen, na gut, dann machst du halt Fahrrad fahren. Oder beziehungsweise ich bin ganz am Anfang erst ein bisschen geschwommen, aber nur zur Bewegungstherapie, dann Fahrrad gefahren. Und irgendwann ging es dann so weiter, dass ich mir so überlegt habe, wie willst du das mit deinem Gewicht hinbekommen? Weil du hast natürlich ein ganz großes Problem bei diesem, das bedenken die wenigsten. Ich habe halt, komme aus so einer 4.500, 5.000 Kalorienklasse. Wenn du 200 Kilo schwer bist, dann kannst du, um deinen Grundumsatz und deinen Bewegungsumsatz halbwegs zu bedienen, einfach aufgrund deiner Körperfülle, Pi mal Daumen 4.000, 5.000 Kalorien essen, ohne dass du zunimmst.
Wahnsinn.
Natürlich isst du noch mehr, aber du darfst halt, wenn man so will, um dein Gewicht stabil zu halten, 4.500, 5.000 Kalorien. So, und jetzt hast du auf einmal einen Körper, der da sagt, jetzt bist du kurz vor superschlank, was ich übrigens nie geglaubt habe, dass ich je schaffen könnte. Jetzt bist du kurz vor superschlank, du gehst mal in irgendwelche Kalorienrechner rein und sagst, oder Grundbedarfs- und Aktivitätenrechner und stellst dann auf einmal fest, ups, das sind ja jetzt nur noch 1600 Kalorien. Und wenn du dich ein bisschen bewegst und ein bisschen was tust, dann kannst du vielleicht irgendwie 2000 und Kalorien essen. Jetzt würde jeder normale Mensch sagen, oh, ist doch toll, wenn du das 30 Jahre gewohnt bist, mit 2000 Kalorien klarzukommen und dich damit wohlfühlst, dann dreht natürlich jemand so wie ich, der 30 Jahre sich wohlgefühlt damit hat, im Durchschnitt vielleicht 3.500, 4.000 Kalorien zu essen, der dreht damit durch. Der sagt, das ist ja dein Leben lang Verzicht bis zum bitteren Ende.
Ja.
Und das war sozusagen die Not, in der ich gesteckt habe, weil mir das irgendwann klar wurde, du wirst nie wieder so viel essen können, außer du wirst wieder schwerer. Und dann musste ich mir was einfallen lassen und dann war es halt Fahrradfahren und irgendwann war ich aber so durchtrainiert, dass ich gemerkt habe, dass eine Stunde Fahrradfahren mir auch kaum noch Kalorien brachte, weil mein Puls natürlich nicht großartig nach oben ging. Und ich dann irgendwann überlegt habe, wie gehst du denn jetzt wiederum weiter damit vor? Kaufst du dir jetzt noch ein schnelleres Fahrrad, noch mehr Ausrüstung? Also du kannst dich natürlich auf dem Fahrrad auch auspowern, so ist es nicht. Aber irgendwann musst du noch mehr Material haben. Und ich stand immer noch in dieser Lebenssituation, dass ich beruflich eigentlich noch gar nicht wieder zurück wollte und auch gar nicht zurückgegangen bin. Also wenn man so will, ohne neue Einkünfte dastand, aus den Ersparnissen das Ganze finanziert haben. Und ich meiner Frau nicht mehr erklären konnte, du, wir haben jetzt letztens schon mal zwei Fahrräder für 3.000 Euro gekauft. Jetzt brauche ich das nächste Fahrrad für 5. Also so die Triathlon-Karriere, ne? Ein schönes Canyon oder was auch immer, bei Frodeno abgeguckt. Das konnte ich nicht mehr verkaufen und so musste ich mir dann weiter was überlegen, wie ich das irgendwie hinkriegte. Und so kam dann das Thema irgendwann Laufen auf mich zu, auch weil ein Arzt zu mir gesagt hat, mach doch mal was Ordentliches. Dann habe ich ihn dazu gefragt, was ist denn für dich ordentlich? Und dann meinte er, ja, ordentlich wäre sowas wie Laufen. Und ich, ja, nee, vergiss es. Also mache ich garantiert nicht. Bin dann auf die Idee gekommen und gesagt, okay, dann fahre ich schneller Fahrrad. Habe ich dann, wie gesagt, auch 2-3 Monate gemacht. Und dann irgendwann in einer Nacht- und Nebelaktion habe ich gesagt, komm, probier es jetzt einfach aus. Und dadurch, dass ich aber scheinbar, und das ist, glaube ich, das große Glück, und das möchte ich auch jedem gerne mitgeben, der sagt, ich war noch nie sportlich, ich hasse Sport, ich hasse Laufen, was auch immer, Ausdauer. Also umso mehr du es hast, umso besser. Warum? Weil du null Referenzerfahrung hast im Sinne von, was alles möglich ist. Also wenn du so eine Aversion, so eine Abneigung gegen dieses Thema hast, dann ist das die beste Chance, dass das möglicherweise deine Liebe für dein Leben wird. Warum? Weil du wirklich von dem ersten Tag, von der ersten Sekunde an, wenn man so will, nur Erfolgserlebnisse haben kannst. Und ich hatte natürlich zusätzlich Glück, dass ich nicht so wie viele Laufanfänger eine Minute laufen, eine Minute gehen, 2 Minuten laufen, 2 Minuten gehen machen musste, sondern ich hatte ja schon so 5000 Radkilometer als Grundlagenausdauer drin, wusste ich natürlich nicht, dass das was hilft. Aber ich konnte schon 1 Kilometer in eine Richtung laufen, zwar nur eine 8er Pace, aber das wusste ich ja nicht mal, was das ist zu dem Zeitpunkt. Und bin dann einmal kurz angehalten, bin wieder zurückgelaufen und habe gesagt, okay, ging. Also ich hatte also, wenn man so will, unbewusst alles richtig gemacht, um einen guten Start in den Lauf zu bekommen. Ich hatte diese Hassliebe zu diesem Thema und habe dadurch, wenn man so will, nur positive Erfahrungen machen können. Und das fand ich einfach spannend und dadurch bin ich dann einfach dran geblieben.
Ja. Was ist das denn für ein Zeitraum, von dem wir sprechen? Also wie lange hast du gebraucht, um diese 124 Kilo zu verlieren?
Also 124 Kilo netto, in Nettozeit sind 15 Monate.
So schnell?
Ja, ich habe die ersten 100 Kilo in 10 Monaten gemacht. Das war, wie gesagt, nur mit ein bisschen Bewegung und also ganz normale Aktivitäten, ein bisschen Bewegung, ein bisschen Schwimmen. Das habe ich aber nicht als Sport gesehen. Auch ein bisschen Fahrradfahren, aber wirklich so nach dem Motto 10 km/h. Da hättest du nebenher, also die normalen Läufer laufen da nebenher und grinsen dich an und sagen, was ist denn mit dir los? Die letzten 24 Kilo, also wenn man so will, zu meinem Wunsch- oder Traumgewicht heute, die habe ich dann in weiteren 5 Monaten gemacht. Und dazwischen war eine 2-monatige Refeed-Pause, würde man das, glaube ich, heute fachlich bezeichnen. Also wirklich normal so ein Einpegeln, Einpendeln, mal den Stoffwechsel ein bisschen beruhigen, das Immunsystem mal ein bisschen wieder stabilisieren. Auch das habe ich scheinbar heute, nachdem ich ja jetzt auch einige Jahre jetzt in diesem Prozess bin, unbewusst alles richtig gemacht.
Wahnsinn. Was ist denn das größte Geschenk, was du dir damit bereitet hast, mit diesem enormen Gewichtsverlust?
Das größte Geschenk, dass ich einfach nochmal in meiner zweiten Lebenshälfte eine zweite Karriere machen kann. Einfach mal ganz was anderes machen kann, als ich mir je vorgestellt hätte. Dass ich meinen grünen Daumen jetzt endlich leben kann, dass ich einfach in der Bewegung Dinge machen kann, die ich mir so hätte nie vorstellen können. Es war am Anfang, dass ich solche Sachen wie Fallschirmspringen ausprobiert habe, auch eine Fallschirmspringen-Grundausbildung gemacht habe, die haben wir aber dann abgebrochen. Ja, dass ich eigentlich alles machen kann, was ich will. Dass ich heute Trecker fahren kann, wo ich früher nicht, wir haben uns vor 2 Jahren einen alten Deutz von 1965 gekauft. Dass ich mit unseren Tieren, die wir hier haben, dass ich die jetzt nicht nur streicheln kann, sondern dass ich auch wirklich mich um die kümmern kann. Dass wir, also solche Sachen, die einfach, ja, die nicht viel mit, wenn man so will, mit Business-Karriere zu tun haben, sondern wirklich mit Leben zu tun haben, mit einfach was vom Leben haben. Das sind so die Dinge, das sind so die Geschenke. Und natürlich die läuferischen Dinge auch. Sowas zu erleben wie dass ich 2019 pandemiebedingt, sonst wäre garantiert jetzt schon mal wieder was dazwischen gewesen, garantiert gelaufen, aber dass ich 2019 halt auch meinen zweiten Marathon gefinisht habe und ich dann durchs Ziel lief und ich direkt auf die Bühne gerufen wurde, weil die Bildzeitung davon Wind bekommen hatte, und dann aber auch derjenige, der auf der Bühne moderiert hat, davon Wind bekommen haben und man mich dann sah und sozusagen mich da wirklich gefeiert hat. Also das sind so Geschenke, die ich mir dann gemacht habe, womit ich nie gerechnet habe, ne? Also wo ich überhaupt nicht gedacht habe, dass das mal irgendwas ist, ja.
Jetzt redest du oft vom Wir und ich weiß, dass deine Frau auch einen großen Anteil wahrscheinlich daran hat, wie es dir heute geht. Und das finde ich irgendwie auch schön, dass ihr so ein starkes Team zumindest nach außen darstellt. Welche Rolle hat denn deine Frau gespielt bei dieser ganzen Reise? Ich meine, du hast ja auch eine Menge umgestellt. Das macht ja auch nicht jede Frau mit, würde ich mal so sagen.
Also ja, das ist so. Wir haben so viel umgestellt, dass, glaube ich, auch im Leben meiner Frau nichts mehr so ist, wie es mal war. Wir sind sozusagen haben Wohnortwechsel vollzogen. Wir haben Tiere hinzubekommen, die sie nicht hatte und. Also welchen Anteil hatte sie? Erstmal viele denken, dass sie sozusagen derjenige war, der mir jetzt beim Essen, beim Kochen, bei diesen ganzen Dingen geholfen hat oder die mir sozusagen auch mich sehr viel assistiert hat. Das ist aber überhaupt nicht so gewesen. Das war genau andersrum. Meine Frau ist IMC-Notfallkrankenschwester und sie wusste wahrscheinlich besser wie viele andere, wie man mit so jemandem wie mir umzugehen hat, nämlich wie einen Suchtkranken. Sie hat mich wirklich wie einen Suchtkranken behandelt und hat gesagt, das ist dein Problem, sieh zu, wie du alleine klarkommst. Sie hat mich wirklich im Stich gelassen und hat mir klar zu verstehen gegeben, mein Leben, meine Verantwortung, mein Problem. Und wenn ich was ändern will, muss ich es ganz alleine schaffen. Und sie hat mir 0,0 Hilfe angeboten, was Kochen, Küche und so weiter und so fort anging. Sie hat mich auch nicht motiviert. Und das war aber, wenn man so will, aus der Reaktanz heraus wahrscheinlich, das nennt man ja, ist ja der Fachbegriff dafür, ja, habe ich dann irgendwann wahrscheinlich zu mir gesagt, okay, wenn du mir das nicht zutraust und du mir nicht hilfst, dann erst recht. Das war das Beste, was mir passieren konnte. Also der Teil, wo viele sagen, ja, du brauchst ein gutes Umfeld und dies und das und die müssen dich alle pampern und tun und machen, würde ich sagen, okay, du hast jetzt schon verloren, weil das wird nicht klappen. Gerade wenn du so massiv übergewichtig bist, Adipositas tuberei ist ja, wenn man so will, ein krankhaftes Übergewicht mit Suchttendenzen. Also für mich war es das Beste, was mir passieren konnte. Gleichzeitig kommt das Wir. Als dann aber die Situation da war, dass ich es geschafft hatte, jedenfalls meinte sie das, ich noch lange nicht, ist sie dann rausgegangen mit dem Thema an die Medien, weil sie gesagt hat, davon müssen andere erfahren. Das müssen andere mitbekommen. Und dann war ich aber derjenige, der sagt, ich habe mich 30 Jahre versteckt. Ich habe 30 Jahre hinterm Telefonhörer im Keller gelebt, wenn man so will. Und ich bin morgens im Dunkeln in die Firma rein, abends im Dunkeln raus. Ich wollte nicht, dass man mich sieht. Und jetzt kommt sie auf die Idee und sagt, jetzt machen wir die nächste Konfrontationstherapie. Du gehst in die Sichtbarkeit. Und da bin ich fast durchgedreht. Hab dann aber irgendwann akzeptiert und eingesehen, dass sie recht hat, weil sie aus dem Hintergrund ihres fachlichen beruflichen Themas gesagt hat, das müssen die Menschen einfach mitbekommen, es muss Menschen geben, die das sehen, denen man Mut machen kann, weil ich als Krankenschwester kann so viel im Krankenhaus erzählen und tun und machen, die glauben mir das sowieso nicht, aber mit deiner Geschichte könnte man was erreichen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn das was Gutes ist, dann mache ich das. Und seitdem ist sie, wenn man so will, für jegliche Form von medialer Aufmerksamkeit verantwortlich.
Jetzt hast du ja auch schon gesagt, du hattest so ein paar Diäten auch mal ausprobiert und sicherlich einiges auf diesem Weg auch in Ansätzen gemacht. Und ich kenne halt viele, die machen ihr Leben lang irgendwie Diäten gefühlt, auch jede, die es gibt und es bringt nichts. Was denkst du denn, waren so die dümmsten Fehler, wenn man es jetzt mal ganz platt sagen will, auf deiner Reise? Was sind ja wirklich die Sachen, die man auf keinen Fall machen sollte? Und wo siehst du auch die größten Fettmacher vielleicht, die wir oft gar nicht so auf dem Schirm haben?
Das hört sich jetzt in diesem Moment vielleicht etwas abgehoben oder arrogant an. Ich habe intuitiv in der letzten Diät alles intuitiv richtig gemacht, ohne dass ich es bewusst gemacht habe. Von daher habe ich sehr, sehr wenig Fehler gemacht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich kenne natürlich die Fehler aus der Vergangenheit und ich kriege natürlich auch alle Fehler mit, die ich in den letzten Jahren jetzt durch meine mediale Aufmerksamkeit an mir so mich rangetragen werden. Also was ist ein großer Fehler zum Beispiel, wenn du versuchst, irgendwie nach Plan abzunehmen. Also Diätpläne, Ernährungspläne oder komplizierte Rezepte. Das ist für mich etwas, wo ich sage, das funktioniert häufig nicht, weil Pläne sind Eingriffe in Gewohnheiten, wo derjenige aber, der dir den Plan schreibt, gar nicht weiß, welche Gewohnheit du eigentlich wirklich hast, was du wirklich genau wie, wo, wann isst und so weiter und so fort. Also sozusagen Fremdeingriffe halte ich für sehr, sehr schwierig, weil man sehr schnell dazu neigt, wieder an den Punkt zurückzuwollen, wo man vorher war, weil man will ja selbstbestimmt sein. Also das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, das ist eher schwierig und das habe ich so nicht gemacht. Ich bin eher beigegangen und habe gesagt, ich erarbeite mir das Thema jetzt Stück für Stück für Stück. Also ich hatte ja nicht mehr messbaren Blutzucker von über 500 und das hatte bei mir zur Folge, dass ich natürlich logisch wusste, wenn ich einen hohen Blutzucker habe, muss ich wohl irgendwie was mit Zucker falsch gemacht haben. Da kommen aber die meisten gar nicht drauf. Die sagen einfach, ich habe einen zu hohen Blutzucker, schmeiß mir entweder Tabletten ein oder spritze mich. Und ich habe gesagt, das will ich aber nicht. Ich habe also dann geguckt, wo ist Zucker drin? Dann habe ich Zucker rausgenommen. Irgendwann habe ich gemerkt, der Blutzucker sinkt aber irgendwie nicht weiter. So 150er Zucker nüchtern, hat der Arzt dann gesagt, das ist ja alles toll. Und ich habe gesagt, nee, aber laut Wissenschaft, laut Literatur ist das nicht in Ordnung. Also habe ich geguckt, wo ist denn noch Zucker drin? Bin dann auf Kohlenhydrate gekommen. Habe dann festgestellt, okay, wie sieht's denn damit aus? Habe dann meinen Zuckerwert in den Griff gekriegt. Und so habe ich mich, wenn man so will, Stück für Stück für Stück für Stück immer weiter in dieses Thema reingelernt und dann auch verstanden und habe jeden einzelnen Schritt einzeln durchgearbeitet und geguckt, was funktioniert davon, wie funktioniert es bei mir, wie reagiert mein Körper darauf, wie reagiere ich selber insgesamt auch mental darauf. Und das ist so, wenn man so will, ein Stück weit sicherlich mein Erfolgsgeheimnis, weil ich sage, okay, ich habe mir eigentlich nicht 100 Gewohnheiten gleichzeitig verändert, sondern ich habe mal eine kleine Gewohnheit, erst Zucker, dann das und so richtig auf ganz, ganz kleine Teilziele runtergebrochen, dann versucht die zu verstehen und dann wieder umzusetzen und habe mir davon nichts und niemanden reinreden lassen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele, die gesagt haben, alles ist falsch und so darfst du es nicht machen und nicht so schnell. Ja, aber der Unterschied ist, der Erfolg gibt mir recht. Ich bin jetzt 6 Jahre weiter und gehöre sicherlich zu den weltweit ganz wenigen, auch laut Biggest Loser Studien, die es ja gibt, die überhaupt das bis heute so geschafft haben, überhaupt 5 Jahre lang konstant danach, nach der Abnahme, immer noch konstant zu sein.
Ja, und das ist für mich auch ehrlich gesagt das, wo ich meinen Hut vorziehe. Also natürlich, dass du so viel abnehmen konntest, aber ich kenne die Studien auch und die meisten werden sogar noch dicker, als sie vorher waren. Also das ist ja furchtbar, wenn man sich das anguckt, was bei diesen Biggest Losern und Co. Im Endeffekt da übrig bleibt, ne? Also das ist ja echt traurig, wenn man so viel geschafft hat und dann ist es ein paar Jahre später wieder genauso, wie es war.
Ich weiß nicht, wie man es fachlich nennen soll, aber die Heilungsprognose, dass du sozusagen dich davon wirklich freischwimmst und am Ende sozusagen ein unbeschwertes und unbekümmertes Leben führen kannst. Die Chancen, dass das klappt, scheinen nicht ganz so groß zu sein bei den mentalen Mustern oder generellen körperlichen, ja doch mentalen Mustern würde ich das sagen, der Menschen, die in so einer Ausgangssituation sich irgendwann mal befunden haben, ja. Also das heißt, wenn man so will, nicht ohne Grund ist man so schwer geworden, was aber letztendlich dann auch mentale oder generelle Strukturen mit sich bringt, die man scheinbar nicht, also wo es nur sehr wenig Chance darauf gibt, die langfristig so ja zu verändern, ne? Oder wirklich wieder in die richtige Richtung zu bringen. Ja, von daher, und ich würde auch von mir heute nicht behaupten, und ich glaube, das ist auch etwas, was mir immer klar ist, das ist so ein bisschen wie so der trockene Alkoholiker. Ich weiß einfach, das ist ein Thema, das wird mich bis zu meinem Lebensende begleiten. Wenn ich das anders sehen würde, hätte ich wahrscheinlich keine Chance. Also wenn ich sage, bei mir gibt's im Kopf nicht, ich habe es geschafft. Geschafft habe ich es, wenn ich das letzte Mal meine Augen aufschlage oder zumache. Dann habe ich es geschafft, dann wäre das eine Endbetrachtung. Ansonsten heißt das für mich bis zu meinem Lebensende. Bei mir ist ja das grundsätzliche Problem, ein Alkoholiker kann ja sagen, ich trinke nie wieder und brauche im Prinzip daraus nur eine, wenn man so ein Mantra machen, nur in Anführungsstrichen, das ist natürlich auch eine heftige Nummer, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber er kann halt wirklich sagen, ich mache es gar nicht mehr. Und das Thema ganz oder gar nicht ist immer noch deutlich einfacher, wie wenn du genau weißt, dass du jeden Tag wieder neu essen musst. Dass du dich jeden Tag wieder neu einstellen musst. Und dass du, wenn du dann auch noch so irre bist wie ich, der dann auch noch Spaß an Laufsport hat, an Leistungssport hat, der nach Möglichkeit, wenn es irgendwie geht, noch in seinem Leben den Marathon unter 3 Stunden laufen möchte, dann kannst du nicht dich verhalten wie ein trockener Alkoholiker, der sagt, ich trinke jetzt nicht. Dann musst du möglicherweise sogar Cola trinken während eines Marathons, weil du dich versorgen musst. Das heißt, du musst dich mit den Dingen, mit den Produkten, die du eigentlich versuchst zu meiden, die dich triggern, musst du dich auseinandersetzen, ob du willst oder nicht, weil du sonst diesen Leistungssportaspekt gar nicht hinbekommst. Ne? Weil ich könnte mir natürlich das Leben jetzt total einfach machen und sagen, ja, ich mache jeden Tag meine 10.000 Schritte, ich mache jeden Tag dieses, das, jenes, ich baue da sehr, sehr starre, sehr feste Strukturen auf, dann würde ich das wahrscheinlich auch trotzdem halten können, mein Gewicht. Aber was mache ich? Ich sage, keine Ahnung, 8 Wochen vor dem Marathon gehe ich auf 150, 200 Kilometer und dann muss ich, und ich muss Intervalleinheiten kloppen wie nichts Gutes. Und das kann ich dann nicht mit einem, ich sag mal, einem leeren Kohlenhydratspeicher machen. Da muss ich ja irgendwo auch den Treibstoff herkriegen. Und dann sind das süße Sachen, die mich natürlich heute immer noch triggern.
Ja, wie ist denn das, wenn du Heißhungerattacken hast? Also so abends.
Habe ich gar nicht mehr. Das ist eigentlich das. Nee, habe ich gar nicht mehr. Nee? Das ist das Faszinierende daran. Wenn ich sie hätte, dann läge es daran, dass ich übermüdet bin. Dann weiß ich, klopf's von Arsch ab ins Bett. Wenn ich diese Kurve nicht mehr kriege, kann man natürlich, wenn man so will, mit Ergänzungsprodukten gegenwirken. Da gibt's so ein bisschen was wie Drops oder Powder oder was auch immer, so aus der Nahrungsergänzungsecke, was man theoretisch nehmen könnte. Aber wenn man das schon weiß, dass man es nehmen will, dann wäre wieder die Empfehlung, geh lieber ins Bett. Ansonsten kannst du mit natürlichen Lebensmitteln, Zimt, Zwiebeln, Kurkuma, Ingwer, also alles das, was Goji-Beeren, also alles das, was sozusagen aus der natürlichen Küche kommt, an Superfoods oder was auch immer bekannt ist, also umso natürlicher, umso besser kannst du da total gegenwirken. Also wenn du wirklich Heißhunger hast, dann auf wirklich jetzt ohne Scheiß, dann beiß in eine Zwiebel. Rohe Zwiebel. Danach ist Ende. Ist Ruhe.
Ich mache das auch immer mit frischem Ingwer, danach habe ich auch keinen Appetit mehr. Vielleicht ist die Zwiebel dann noch schlimmer. Also das ist
ja, oder mach
oder Knoblauch.
Knoblauch. Wir sind letztes Jahr angefangen, uns mit natürlicher Ernährung ist ja sowieso jetzt mittlerweile ein ganz, ganz großes Steckenpferd von mir. Aber wir sind letztes Jahr auch angefangen, weil wir hier sehr viel Platz haben, Grundbesitz haben, auch natürliche Lebensmittel anzubauen. Und wir haben zum Beispiel im letzten Frühjahr 200 Knoblauchpflanzen geerntet, also jetzt für den Winter. Also wir haben Knoblauch ohne Ende und wenn du dann Knoblauch überall rein verarbeitest, dann merkst du den Geschmack natürlich nicht so doll, also beispielhaft den Quark oder was auch immer. Aber nimm mal einfach rohen Knoblauch und streu den irgendwo drauf oder tu den auf einen Teelöffel, dann weißt du aber, was abgeht.
Das stinkt so furchtbar.
Ja. Ich weiß, das hört sich jetzt bestialisch an oder ganz, ganz schlimm. Und für die Gourmets hier und Feinschmecker unter uns werden sagen,
oh Gott. Vor allem für die Ehepartner tut mir das leid.
Ja, die mag es ja auch. Und unser Sohnemann mag es auch. Und wir leben hier ländlich. Also von daher haben wir da nicht so die Schwierigkeit. Aber generell, es gibt so viele natürliche Lebensmittel, die du verarbeiten, verändern. Das waren jetzt die krassen, aber es gibt halt ganz viele andere Sachen auch. Wenn man sich mit Lebensmitteln wirklich auf der natürlichen, unverarbeiteten Ebene sehr, sehr stark damit auseinandersetzt, dann wirst du eine ganze Menge finden, wo du sagst, ich brauche eigentlich gar keine Schokolade mehr oder ich brauche jetzt keine Süßigkeiten in dem Sinne mehr. Das ist auch, wir haben das Zeug alles im Keller. Also das ist übrigens auch ein Trick. Versteck das Zeug ein bisschen weiter weg, dass du notfalls hinlaufen musst, weil bis dahin hast du schon dreimal die Möglichkeit gehabt, zu überlegen, ob du es denn wirklich willst. Und entweder schlägst du im Keller dann richtig zu oder in deiner Vorratskammer oder du lässt es ganz sein. Also auch das sind so, macht dir die Hürden etwas größer. Und bei uns beispielhaft Ferrero Küsschen sind jetzt gerade zu Weihnachten wieder von Schwiegereltern verschenkt worden in großen Mengen oder Toffifees oder was auch immer. Ja, dann holst du halt nur einen daraus aus der Packung. Einen, nicht die Packung.
Ich finde gerade dieses nur eins Essen, das ist, also ich bewundere alle, die Disziplin haben. Ich esse dann auch alle. Ich glaube,
keine Gefangenen.
Ja, keine halben Sachen, sag ich immer.
Ja, das ist richtig, ja. Ja. Isst du denn die 85-prozentige Schokolade, die über 90er oder bist du bei der Ende 70 hängen geblieben?
Was ja, also an guten Tagen esse ich alles, was über 70% ist, und an schlechten Tagen esse ich auch alles andere. Aber ich glaube tatsächlich, dass es viele Sportler gibt, viele Läufer, die auch so viel laufen, um viel essen zu können. Also das ist ganz interessant.
Ja, natürlich. Also natürlich.
Das hat alles so zwei Seiten, ne?
Also das ist natürlich auch ein klar. Natürlich ist das so, dass ich dadurch, dass ich meinen Lebenswandel jetzt hinbekommen habe, viele fragen mich halt, wie viel darfst du denn heute essen? Dadurch, dass ich meinen Stoffwechsel gut mittlerweile im Griff habe, dass ich keine eingeschlafenen Stoffwechsel mehr hatte, den ich natürlich am Anfang hatte, eine Zeit weit. Also als ich diese Situation hatte mit den 1600 Kalorien, da funktionierte mein Stoffwechsel auf 1200. Das heißt, in dem Moment, wo ich 1300, 1400 nahm, fing ich an, sofort Wasser einzulagern und dann sofort Gewicht zuzunehmen. Natürlich in leichten Schwankungen und habe das auch dann sehr schnell wieder ausgeglichen, innerhalb von 2-3 Tagen. Aber ich habe gedacht, oh Gott, das wird ja halt nie wieder. Heute esse ich im Schnitt zwischen 2800 und 1200 Kalorien und damit komme ich super gut klar. Und das ist auch, bin ich ganz ehrlich, ist auch eine Luxussituation, so viel essen zu dürfen. Aber es liegt auch an meinem Lebenswandel. Und da gehört natürlich auch ein bisschen der Laufsport jetzt dazu. So ist es nicht. 400-500 Kalorien am Tag verdiene ich mir damit natürlich immer irgendwo dazu. So ist es nicht. Aber wie gesagt, aber mit dem Risiko, dass ich eher 800, 900 futtern würde oder müsste und ich jeden Tag meinen Kalorienbedarf immer wieder anpassen muss. Ne?
Ja, und man denkt ja auch immer, wenn man Sport macht, dann kann man essen, was man will, aber das stimmt ja auch nicht so ganz.
Nein.
Also die Ernährung wird ja komplett auch unterschätzt bei vielen.
Würde ich behaupten, ja, weil Laufen bringt zwar schon was. Klar, wenn ich einen Marathon laufe oder einen Halbmarathon laufen würde, dann juckt mich das an dem Tag auch nicht mehr. Ne? Dann denke ich auch, okay, die 1500 bis 3000 Kalorien, die da möglicherweise auf der Uhr stehen, da kann dir jetzt irgendwie nichts mehr passieren. Da kannst du jetzt auch mal Kuchen futtern, bis der Arzt kommt und nicht nur ein halbes Stück. Das ist dann schon so. Also da freue ich mich dann auch immer so auf die Wettkämpfe, wo ich sage, okay, an dem Tag ist jetzt Party, da darfst du dann auch mal da isst du auch mal was, wo du sonst gar nicht auf die Idee kommst. Aber das ist trotzdem nicht Fertigprodukt, das ist trotzdem nicht Pizza, es ist trotzdem kein Döner, sondern das wäre dann die einzige Sünde, die ich dann hätte, wäre Kuchen. Also da würde ich dann sofort sagen, okay, gib mir ein Stück Kuchen.
Ja, das kann ich gut verstehen. Das heißt, dein Geschmack hat sich auch geändert, dass du auch andere Sachen wirklich liebst beim Essen, also dass gar nicht mehr so die Lust auf den ganzen Müll da ist.
Ja.
Was mich noch interessieren würde, ist, man spricht ja schnell vom Wohlfühlgewicht. Und das Problem, wenn man so viel abnimmt, denke ich mal, ich weiß es ja nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es schwer ist, überhaupt zu wissen, was ist denn mein Wohlfühlgewicht? Weil selbst ich habe bestimmt 5-6 Jahre gebraucht, um rauszufinden, was das für ein Gewicht ist und nicht zu wenig zu wiegen, weil man ja immer noch mehr, ne, kann. Mhm. Also, wie war das bei dir und welchen Tipp hättest du da auch für uns Läufer, auch für die vielleicht auch gerade am Abnehmen sind oder jetzt abnehmen wollen, weil sie das so inspirierend finden, was du erzählst? Wie findet man sein Wohlfühlgewicht?
Das ist eine gute Frage. Wie findet man das? Ich glaube, das Wohlfühlgewicht findet dich, würde ich fast sagen. Ich glaube, ich habe es logisch gemacht, also das ist eine gute Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ich habe es für mich irgendwo logisch gemacht. Ich habe geguckt, wo möchte ich eigentlich leistungstechnisch hin, was möchte ich irgendwann mal in meinem Leben laufen können und habe dann festgestellt, dass wenn ich weniger wiege, ich natürlich das Gewicht nicht mitschleppen muss und wenn ich das nicht mitschleppen muss, sich das auf meine Laufgeschwindigkeit auswirkt. Habe also, wenn man so will, Laufgeschwindigkeitsrechner zugrunde gelegt, Gewichts im Verhältnis Gewicht zu Laufgeschwindigkeit. Und habe dann überlegt, okay, muss ich das Ganze angehen? Und habe dann irgendwann festgestellt, okay, also irgendwo so Richtung bei mir unter 80 Kilo wäre relativ genial. Rein vom logischen Aspekt her wäre relativ genial, weil damit habe ich ein ganz gutes Verhältnis aus Geschwindigkeit und Gewicht. Das war so meine erste Fantasie. Also müsste das ungefähr aussehen, damit ich relativ flink laufen kann und gleichzeitig ich irgendwie eine Größenordnung habe fürs Gewicht. Und dann habe ich halt versucht, da hinzukommen, beziehungsweise habe versucht, zu gucken, wie geht's mir damit? Halte ich das überhaupt durch? Habe ich überhaupt die Kraft? Also ich würde es dann aus heutiger Sicht eher dann sagen, okay, wo habe ich ein ganz gutes, in der Business-Sprache wird man ein Preis-Leistungs-Verhältnis. Also wo habe ich, wo habe ich ein gutes Verhältnis aus, ich habe Kraft und Leistung und letztendlich Gewicht, was dazu passt. Und dann natürlich auch die Optik und gefällt dir das, was du da im Spiegel siehst. Ist es etwas, wo du sagst, hast du jetzt noch dein Bäuchlein oder hast es nicht? Hast du jetzt noch überschüssige Beine, also zu dicke Beine oder hast du jetzt endlich die schlanken Beine, die du gerne haben möchtest als was auch immer? Irgendwann habe ich mir natürlich auch überlegt, wie macht es denn ein Ammanal? Oder wie sieht ein Ammanal aus? Wie sieht ein Henrik Pfeiffer aus? Oder wie sieht Kipchoge aus? Und habe dann geguckt, wie sehen die aus? Und da habe ich gedacht, ja, okay, die sind sehr athletisch, sehr schlank. Okay, ja, okay, alles klar, habe ich verstanden. Und dann, dem habe ich ja so, und das sind alles so Dinge, die ich so als Anhaltspunkte für mich genommen habe, um erstmal sozusagen so ein gewisses Navigationssystem zu haben und dann zu gucken, wie geht's mir damit? Und wenn es dir dann damit gut geht und du merkst, du kannst das halbwegs in den Griff bekommen, du kannst das ausbalancieren, dann würde ich sagen, dann hast du deinen Punkt gefunden. Okay, was war das jetzt für eine wissenschaftliche Abhandlung? Weiß ich auch nicht.
Das ist ja auch wirklich eine schwierige Frage. Ich finde sie sehr interessant, weil bei dir das andersrum ist als bei vielen, glaube ich. Die meisten haben doch irgendwen, mit dem sie sich vergleichen. Also ich möchte aussehen wie als erstes. Und das taugt ja nicht, weil das wird man nicht so schnell erreichen, wie wenn man wie du logisch guckt, okay, was ist denn mein Ziel und was müsste dann das Ergebnis sein, damit ich dieses Ziel erreichen kann. Und wenn man das erreicht hat, zu gucken, okay, wo habe ich vielleicht noch Vorbilder, wo ich mich noch verbessern kann, ne? Weil oft sind ja die Ziele völlig unrealistisch, die wir haben, also gerade am Anfang. Deswegen ja. Finde ich das interessant, die Reihenfolge, die du, ich meine, du bist ITler, ne? Das ist natürlich, wahrscheinlich hast du...
Ich habe das Erste, was ich in meinem beruflichen Kontext gelernt habe, if, then, else. Also, ne? Das war sozusagen die Formel, Programmierformel, die ich glaube ich schon nach, keine Ahnung, 3 oder 4 Wochen C64-Zeitalter 1986 lernen musste. Und wenn else nicht so und so ist, dann go to 10. Das heißt, du fängst wieder von vorne an. Das ist eigentlich sozusagen die Logikschlaufe, die ich ja mit 16 Jahren schon gelernt habe. Wenn nicht, dann. Und wenn das nicht funktioniert, dann fängst du wieder vorne an und bist wieder im gleichen Regelkreislauf drin. Mhm. Also das mag mir da sicherlich geholfen haben. Und das, was du sagst, dass ich alles anders gemacht habe als die anderen, ist etwas, wo ich sage, ja, stimmt. Aber das ist, glaube ich, auch, das ist halt, ja, das ist mein, für mich das, was am besten funktioniert hat. Weil nur weil alle anderen es machen, heißt es ja nicht, dass es besser funktioniert. Und wenn man, wie gesagt, jetzt können wir wieder auf die Biggest Loser Studien oder auf die generellen Betrachtungen gehen, was Diäten und Co. angeht. Wenn man das macht, was alle machen, dann scheint es ja nicht wirklich zu funktionieren. Dann läuft man, wenn man so will, nur der Herde hinterher. Ich habe es halt umgedreht. Ich war ja wahrscheinlich schon immer jemand, der gerne vorne vorweggelaufen ist durch meine Motivation der Selbstständigkeit. Und zum Beispiel dieses Thema Schritte sammeln. Heute mache ich auch mal Schritte sammeln. Ich habe mir eine Zerrung gezogen und am 20. Dezember stand ich da und habe gedacht, scheiße, was machst du jetzt? Und dann habe ich an meinen Hund gedacht, wir haben so einen kleinen weißen Malteser, habe gedacht, ach, eigentlich wäre es ja auch gar nicht so blöd, wenn der mal ein bisschen mehr bewegt wird als einmal am Tag mit einer Gassi-Runde mit meiner Frau. Also mache ich jetzt morgens noch eine Gassi-Runde mit dir. Aktives Regenerieren meiner Wadenmuskulatur. Und was lerne ich da draus? Wo alle anderen sagen, du musst ganz am Anfang 10.000 Schritte machen, würde ich sagen, weißt du was, wenn du dann irgendwann so gut bist, dann machst du halt nach 5 Jahren mal 10.000 Schritte. Kannst du auch mal machen, wenn du willst. Aber bitte nicht als Anfang. Sondern bei mir ist es jetzt sozusagen das, was alle anderen ganz am Anfang machen und sagen, ich fange mit 10.000 Schritte und einer vollständigen Ernährungsumstellung an, bin ich jetzt ganz am Ende und sage, okay, wir können auch 10.000 Schritte machen. Das heißt aber nicht, dass ich das irgendjemand raten würde, der mit so einer Ausgangslage kommt wie ich. Gekommen bin, sondern dem will ich sagen, mach lieber meinen Weg so und wenn du am Ende dann dazu ankommst, dass 10.000 Schritte auch eine Idee sind, ja, dann ziehst du noch hinten, dann machst du es noch hinten hinter.
Ja, du hast schon ganz viele interessante Anregungen gegeben und gerade auch von deinem Hund erzählt. Ich weiß, dass ihr auch Esel habt und ich habe tatsächlich im letzten Jahr meine erste Eselwanderung gemacht und war ganz fasziniert von Esel. Seitdem liebe ich Esel. Wir haben ja jetzt in diesem Monat das Thema Entschleunigung und wirkt das entschleunigend, so mit einem Esel und mit einem Hund wandern zu gehen? Oder hast du andere Mittel und Wege? Weil wenn es immer um Leistung geht, vergessen wir ja schnell auch die Pausen.
Also wenn ich mit Amy unterwegs bin, dann entschleunige ich definitiv nicht, weil ich wirklich sehr zackig gehe und gleichzeitig mir immer irgendwas anhöre. Also das ist sozusagen dann meine Podcast-Zeit, die ich jetzt vom Laufen ins Walken übertragen habe. Früher habe ich das beim Laufen gemacht, nutze aber jetzt das Laufen wieder, um wirklich mit mir selber zu sein und zu denken. und neue Dinge zu planen. Was die Esel angeht, wir machen keine Eselwanderung mit denen. Du musst dich halt um die Tiere kümmern. Und das ist etwas, was schon beruhigt, wenn du denen abends das Wasser gibst, wieder auffüllst, wenn du denen die Karottenreste gibst, wenn du denen das Heu geben musst. Und da war es bei mir so, dass ich gesagt habe, okay, wir haben die Fläche, wir haben das Grün, wir haben den Landwirtschaftsstatus noch von früher, wir haben leider keinen Trecker, wir haben keinen Kipper, wir haben dies nicht, wir haben kein Mähwerk, okay, kaufen wir uns. Und da haben wir uns in den letzten zwei, drei Jahren alles zusammengekauft. Und das ist dann so meine Therapiezeit oder Entspannungszeit oder wie Entschleunigungszeit, weil ich dann einfach sage, ich gehe jetzt raus, kümmere mich um diese Dinge und dann habe ich definitiv keine Podcasts, keine Knöpfe im Ohr, denn dann bin ich einfach nur in dem Bereich. Klingt mir nicht immer so gut, aber das ist schon etwas, was dann wirklich entschleunigt. Oder aber auch das ganze Thema Lebensmittelproduktion, dass wir alleine im letzten Jahr einfach aus dem Nichts von null Gemüsegarten, wenn man es mal klassisch sagen will, auf 1000 Quadratmeter Beetfläche gegangen sind. Aber das hat jetzt auch nochmal wieder eine ganz heftige Lernkurve gegeben, auch was das Thema Lebensmittel, also auch nochmal noch natürlichere Lebensmittel, noch mehr Lebensmittel, die wir noch nie gegessen haben. Ich habe in meinem Leben früher noch nie Mangold gegessen und Mangold ist wirklich hammergeil vom Geschmack her, von der Konsistenz her. Das kannte ich nicht. Es gibt viele andere Sachen, die ich so noch nicht gegessen habe. Pak Choi habe ich noch nie gegessen früher. Wie ich hätte auch, dass du zum Beispiel von Zwiebeln das Zwiebellaub, was du im Handel überhaupt nicht bekommst, also das heißt das Zwiebelgrün, dass du das in der frühen Phase, zum Beispiel im Mai, wenn die Pflanzen aus dem Winter kommen, dass du die komplett rausrupfen kannst und komplett verzehren, verernten kannst, dass du viele Sachen auch ganz anders verarbeiten kannst, wo der Handel überhaupt gar keine Antworten drauf hat, weil er das einfach wegschmeißt. Dass du Karottengrün verarbeiten kannst, dass du Radieschengrün verarbeiten kannst. Da gibt's so viele Sachen, dass du auch, wenn du zum Beispiel Zucchini oder Kürbisse, dass du die wirklich mit ganzer Haut verarbeiten kannst, dass du nicht so wie aus dem Handel dann beigehst und die komplette Schale einfach wegschneidest, nicht nur weil das jetzt gerade eine Sorte ist, wo man die nicht mit isst, sondern weil du einfach denkst, wer hat das alles schon angefasst, was ist da alles schon an Spritz und Co. drauf, wo du hier einfach sagst, okay, das kann ich hier vollständig mitverwerten. Und das sind so Dinge, da habe ich nochmal auch in den letzten 12 Monaten eine heftige Lernkurve gemacht. Chinakohl zum Beispiel habe ich früher nie gegessen, selbstgezogenen Chinakohl. Den haben wir auch erst, ich glaube, 3-4 Tage vor Weihnachten haben wir den die letzten Köpfe geerntet. Was da alles geht, das ist unglaublich. Und du kannst dich fast ganzjährig mit solchen Sachen versorgen. Klar, brauchst natürlich dann Flächen, ne? Aber
Man sucht sich einen Bauer in der Nähe, ne? Der sowas auch kann und dann für einen sozusagen anbaut und man kauft es da.
Ja, das ist auch sehr, sehr spannend. Das nennt man das Market Gardening Konzept, beziehungsweise die Solawi-Ansätze, wo man Ernteanteile auch kaufen kann. Das ist eine spannende Sache. Wäre jetzt nicht zu uns. Ich würde mich da nicht abhängig machen wollen.
Du hast ja dein eigenes.
Genau. Also Ernährung ist wirklich ein Steckenpferd. Also wenn meine Übergewichtskarriere für irgendetwas gut war, dass ich und meine Leidenschaft fürs Essen früher, dann würde ich sagen, ist das auch etwas, was jetzt über meinen gesamten Lebenszeitraum bis jetzt erhalten geblieben ist, den Spaß am Essen und jetzt nur in anderer und viel, viel gesünderer Form und das Experimentieren ist natürlich wirklich, macht mir selber sehr, sehr viel Spaß.
Ja, ich habe jetzt auch wieder Hunger und habe gerade überlegt, dass ich ewig kein Mangold gegessen habe. Also von daher hätte ich das jetzt vielleicht auch mal machen. Du hast ja schon viele Tipps gegeben. Ist irgendwas noch wichtig, jetzt gerade für diejenigen, die jetzt sagen, oh, ich will auch wie Guido mein Leben ändern und abnehmen und anders essen und anders leben. Hast du noch irgendwelche Tipps, die gerade am Anfang vielleicht ganz, ganz wichtig sind?
Ja, nicht drüber nachdenken. Also wenn ihr darüber nachdenkt, was ich jetzt hier alle, also versucht erstmal nicht zu vergleichen. Also nach dem Motto, das, was Guido hat, das will ich auch haben. Das war bei mir ein langer, langer, langer Prozess mit vielen Wirrungen und Windungen und emotionalen Schmerzen und auch sehr, sehr vielen konfliktreichen Situationen in der Paarbeziehung. Also das ist wirklich, wenn du alles auf links drehst, dann muss man sich einfach im Klaren darüber sein, dass du wirklich größte Herausforderungen auch in der Paarbeziehung bekommst. Ich hatte dort eine Glücks- und gleichzeitig traurige und Glücks-, also es ist beides, traurig und glücklich zugleich. Traurig, dass meine Frau 2018 so einen schweren Fahrradunfall hatte, dass sie beruflich nicht wieder zurück konnte und letztendlich bis heute nicht zurück konnte. Vielleicht wird es nochmal irgendwann wieder, aber sie konnte es nicht. Und glücklich dann daraus, dass wir dadurch einen Rollenwechsel machen konnten. Das heißt, wo ich früher der Kopf war, ist sie heute der Kopf. Wo sie früher die Macherin war, bin ich heute der Macher. Das heißt also, dadurch, dass sozusagen beide irgendwo aus einer gewissen Zwangsnotsituation heraus sich verändern mussten, nicht wollten, aber mussten, konnten wir das auch in der Paarbeziehung überleben. Ansonsten würde ich sagen, wären wir garantiert auseinandergegangen. Weil das hätte nicht funktioniert. Weil wenn sich nur einer so heftig verändert, kann der andere da nicht mithalten. Das wird nicht funktionieren. Also von daher bitte nicht als grundsätzlich als 1:1 Blaupause mitmachen, außer der Partner ist bereit, genauso eine 180-Grad-Wende zu machen. Und das erstmal, oder 360? Ja, egal. So.
Ja.
Das wäre ein ganz, ganz großer wichtiger Tipp. Also jetzt nicht einfach sagen, Attacke nachmachen und alle anderen werden sich freuen. Nein, das wird nur passieren, wenn die sozusagen auch irgendwie eine gewisse Not haben. Und das heißt nicht, dass sie den Partner verlieren wollen, sondern dass sie vielleicht auch aus eigenen gesundheitlichen Belangen heraus was ändern müssen oder wollen. Das zweite ist, ihr könnt planen, was ihr wollt. Es kommt nachher ganz anders. Es ist garantiert ganz anders. Alles, was ich jetzt hier schilder, es hört sich so toll an, wie aus dem Bilderbuch gemalt und mit Bauernhof und dies und das und jenes. Nicht ein Stück war davon geplant. Aber es war vom Herzen. Also wirklich vom Gefühl her, weil ich gesagt habe, es ist mir ganz egal, was andere sagen. Es ist mir ganz egal, ob es gut oder schlecht ist. Ich mache das, weil es für mich gut und wichtig ist. Und das wäre auch ein ganz wichtiger Tipp. Also macht das, was euch gut tut. Und dann allerletzter Tipp. Wie isst man einen Elefanten? Ganz einfach, Stück für Stück. Das heißt wirklich kleinste Schritte, kleinste Veränderung und freut euch jeden Tag wieder daran, dass ihr diesen einen Schritt weiter durchgehalten habt. Das macht ihr 10 Tage, 20 Tage, bis ihr irgendwann eine kleine Routine drin habt. Dann nehmt ihr die nächste Aufgabenstellung und die nächste und die nächste und die nächste. Immer wieder kleine Veränderungsschritte und denkt nicht in Verzichten. Und dann habe ich es, glaube ich, auch rund. Denkt bitte nicht in Verzichten, sondern in dem, was ihr gewinnt, beziehungsweise in Ersetzen. Einer der aller meiner Meinung nach wichtigsten mentalen Steuerungsfunktionen in Ersetzen denken und in Gewinnen denken und nicht in was verliere ich, beziehungsweise auf was muss ich verzichten. Weil das tut nur weh. Kein Mensch liebt es zu verzichten. Kein Mensch möchte gerne etwas verlieren. Da laufen wir alle gerne vorweg. Aber wenn es, also dreht es einfach um an dieser Stelle. Und ja, das sind so die, also es sind schon sehr viel Mental-Hacks, würde ich mal behaupten. Ne? Und dann machen. Und ab da heißt es Kopf aus, einfach machen. Oder wie mein Trainer so schön sagt, den du ja auch kennst, mit dem du schon mal gesprochen hast, glaube ich, im Podcast, man kann sich auch zu Tode schonen.
Ja, das ist richtig. Ach Mensch, in diesem Sinne, Guido, ich danke dir ganz herzlich für alle
Sehr
Tipps,
gerne.
Für deine Geschichte, für deine Inspiration. Und ja, wenn ihr mehr erfahren möchtet über Guido, dann könnt ihr auch einfach auf unsere Webseite gehen. Da gibt es einen interessanten Steckbrief, einige Bilder. Und dann findet ihr auch mehr über Guido heraus und wo ihr ihn auch kontaktieren könnt. Und ja, Guido, ich möchte dich natürlich bitten, deine Frau lieb zu grüßen und natürlich auch eure Tiere.
Kriege ich hin. Ich muss sie heute noch. Ja.
Siehst du, musst du doch versorgen.
Ja.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir echt, dass du so, ja, so fröhlich und so neugierig bleibst in deinem Leben. Und bin gespannt, was du noch so alles schaffst. Und den Marathon unter 3 Stunden traue ich dir auch noch zu.
Ja, wobei mit meinem Alter, ich sag mal so, wird es jetzt nicht unbedingt einfacher. Ne? Wenn ich jetzt noch vor 40 wäre, würde ich sagen, es ist einfacher als jetzt als knapp jetzt um die 50. Aber wenn es nachher 3:05 werden, ist es auch egal.
Das ist auch gut. Außerdem hast du viel Reaktanz. Ich glaube, das gerade
ja,
jetzt.
Ja, ich habe die Befürchtung, dass ich dann noch mal in die Tischkante beiße und sage, egal, Thomas, du musst das mit mir hinkriegen.
Herrlich, ja.
Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.